Wisst ihr, warum ihr hier seid? Also nicht nur, weil eure Eltern euch mitgenommen haben. Es hat einen viel höheren Grund. Und das ist so ein Liebeswürfel. Das ist ein Liebeswürfel von Gott. Und zwar, wir sind hier, weil Gott hier war. Er kam auf diese Welt und er hat alles gemacht, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Liebe ist das Maß aller Dinge. Du willst, dass deine Mami dich liebt. Du liebst deinen Bruder oder manchmal auch nicht, gell? Aber hier steht etwas drauf. Und das gilt allen hier drin und draußen. Auf der ganzen Welt steht, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er auf diese Welt gekommen ist und vieles auf sich genommen hat, sogar Spott und sogar den Tod. Nur weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir alle einmal bei ihm sind für alle Zeit. Manches Mal, wenn wir so sehen, was alles passiert, wenn wir Streit erleben, wenn wir das erleben, denken wir, Gott, liebt er denn uns wirklich so? Aber hier auf dem Würfel steht, dass Gott dich liebt. Es steht auch, dass Gott, und darum ist es dein Würfel, den anderen, dem du begegnest, liebt. Und stell dir einmal vor, wenn du in der Schule bist oder wenn du im Kindergarten bist, dass alle Kinder, die du dort triffst, die sind von Gott geliebt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn Gott alle liebt, dann könntest du ja auch mal einen lieben, den du nicht so gut magst. Und das ist natürlich eine Frage, die haben wir alle. Alle Menschen haben immer das Gefühl, werde ich eigentlich richtig geliebt? Oder liebe ich richtig? Und da gibt es eine Antwort. Wenn ich Liebe gebe, kommt Liebe automatisch zu mir zurück. An einer Seite des Würfels hat es nichts. Da kannst du eine kleine Zeichnung drauf machen, wenn du noch nicht schreiben kannst. Und ihr, die ihr schreiben könnt, ihr könnt da drauf einen Wunsch schreiben, etwas wie ein Gebet oder wie etwas zum Danke sagen. Etwas, das man nicht gerade oben sieht. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr wart nicht so ganz brav, dann hat es hier noch eine ganz spezielle Seite. Da kannst du deine Mami oder deine Papi hinlegen und da steht drauf, und ich liebe dich. Ihr könnt ihn immer wieder bei euch haben und denkt daran, wir sind hier, weil Gott uns liebt. Und ihr habt heute Morgen mit den Liedern mitbekommen, wie nah uns Gott kommt und wie sehr er Sehnsucht hat. Stell dir einmal vor, Gott wartet, wenn du betest, dann wartet er eigentlich schon darauf, dass du einmal mit ihm ein bisschen redest. Und den ganzen Tag wartet er darauf, dass er spürt, dass du ihn auch liebst. Mehr und mehr, mehr, dass ihr spürt, dass ihr von euren Eltern geliebt werdet. Liebe kommt immer nur von Gott. Es gibt nicht Liebe ohne Gott. Egal wo, egal wie. Wenn Liebe im Spiel ist, ist Gott im Spiel. Wenn deine Eltern dich lieben, ist Gott im Spiel. Wenn du deine Eltern liebst, ist Gott im Spiel. Immer ist Gott im Spiel, wenn Liebe im Spiel ist. Und das ist drum ein Würfel, der euch immer daran erinnert. Ich danke euch. Ich habe durch diese Lieder heute Morgen etwas Spezielles gespürt. Ich habe gespürt, wie sehr Gott allmächtig ist. Ich habe von euch ein E-Mail bekommen über den Gottesdienstablauf mit ein paar Fragen. Und da stand drin, so hat meine Frau es noch in Erinnerung, wenn du uns die Predigtthema gibst, dann werden wir Lieder auswählen, die dazu passen. Und meine Frau ist im Spital und hat das erste Mal versucht, über ihr Handy mir das E-Mail zu senden. Ich habe das auch bekommen, aber es stand nichts anderes drauf als Hunzenschwiel. Und gestern Abend, als ich sie im Spital besucht habe, hat sie gesagt, hast du es gelesen? Sag ich, schau, was, ich habe es gelesen, ja, es steht Hunzenschwiel. Und sagt sie, nein, das sind mehrere Seiten. Sag ich, nein, ich habe nichts. Und dann hat sie versucht, das in ihrem Handy noch einmal zurückzuholen. Aber das ist auch nicht gelungen. Sie hat irgendetwas falsch manipuliert. Dann sagt sie, ruf doch einfach an. Weißt du, kannst doch anrufen jetzt. Dann sage ich, nein, ich mache es nicht. Und dann sagt sie, aber dann wissen Sie nicht, wie die Predigt heißt. Sage ich, schau, überlass es Gott. Und ich bin dir dankbar, dass Gott viel besser dir ins Herz legen konnte, was er eigentlich will. Uns immer wieder offenbaren, die Nähe, die Liebe, die er zu uns hat. Und was ich kaum verstehen kann und ich nicht einmal richtig erahnen kann, ist Gottes Sehnsucht nach uns. Was sind wir für Menschen? Wie sind wir wankelmütig? Wie schnell haben wir keine Zeit für Gott? Und er berührt unser Herz und er wartet 24 Stunden am Tag. Er bittet mich, komm zu mir. Ich warte auf dich, ich will dich segnen, ich will dich erfüllen. Ich will Himmelsluft in dich hineingeben. Herr, ich suche dein Angesicht. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Es ist nichts besser als einen Moment in Gottes Gegenwart zu sein. In der Bibel, die Bibel sagt, ein Tag in der Nähe Gottes ist mehr als 1000 Jahre. Ich weiß, Gottes Gegenwart, das ist ein Mysterium. Obwohl unsichtbar, ist es irgendwie doch greifbar. Wir können es fühlen, es berührt unser Herz, es macht uns sanft, es überzeugt uns, es beruhigt uns und es motiviert uns. Es führt uns in diese Gottesnähe und wir spüren, die Nähe von Gott tut uns gut. Sie macht uns glücklich, wenn wir traurig sind, tröstet es uns. Sie gibt uns ein bisschen einen Vorgeschmack auf dem Himmel. Eigentlich ist die Gegenwart von Gott wie ein Vorparadies. Ich glaube, Jesus hat das gemeint, wenn er gesagt hat, wenn ihr mich habt, dann habt ihr eigentlich schon das ewige Leben in euch. Dann habt ihr schon etwas von dem, was ich für euch vorgesehen habe. In seiner Gegenwart kann meine Seele ausruhen und ich kann wieder aufblühen. Ich frage mich für mich selber und für uns alle, warum begnügen wir uns mit viel, viel weniger als das, was Gott für uns vorgesehen hat? Warum suchen wir nicht diese ständige Vertrautheit, dieses Wachsende, das wir mit Jesus erfahren könnten, und beschränken es auf wenige Augenblicke im Tag oder am Wochenende auf einen Gottesdienst, ein paar schöne Lieder, ein paar berührende Augenblicke? Die Botschaft heute Morgen, sie soll dich ermutigen. Sie soll dich auch einladen. Sie soll dich herausfordern, eine viel tiefere und herrlichere Gemeinschaft mit Jesus einzugehen, als du das je für möglich gehalten hättest. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mich selbst überprüft, wie viel Sehnsucht ist in mir nach Gott. Schränke ich Gott ein?
nehme ich mir Zeiten für ihn, obwohl er immer Zeit hat für mich? Und fühle ich mich dann noch wohl dabei? Und ich spürte, wie sehr wir religiöse Rituale an den Rand unseres Lebens drängen und sie schon längstens tot sind. Am anderen Morgen hatte ich einen wichtigen Termin und ich habe meine religiösen Rituale. Also als erstes mache ich eine Besinnung, eine Morgenandacht. Ich lese in der Bibel. Dann nehme ich mir Zeit, mit Gott zu reden. Dann schaue ich auf die Uhr. Ich muss gehen, sonst bin ich unpünktlich. Dann fahre ich mit dem Auto weg und ich sehe, mein Navigationsgerät sagt mir, du kannst stolz sein, du bist wieder pünktlich. Alle kennen dich, dass du pünktlich bist. Und in diesem Moment berührt Gott mein Herz. Zeit für mich. Und ich spürte, wie sehr dieses Gespräch am Morgen bestimmt war durch meinen Terminkalender und nicht durch den Geist Gottes, der mir viel mehr Zeit einräumen wollte. Und ich habe angehalten. Und es war mir völlig egal, ob ich jetzt zu spät komme oder nicht. Ich hatte einfach Sehnsucht, mit ihm zu reden. Ich glaube, das hat David gespürt, als er diesen Psalm geschrieben hat, den 17. Psalm, und da gibt es so einen herrlichen Vers drin. Er sagt, ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Am Bilde Gottes satt werden. Es ist diese Berührung, dieses Bild, das uns offenbart wird, wenn wir die Bibel lesen, wenn der Heilige Geist uns berührt, wenn er uns zeigt, wie sehr wir geliebt sind und was so unverständlich ist, unabhängig von deiner Verfassung, die du gerade hast, unabhängig von dem, wie du gerade drauf bist, liebt dich Gott uneingeschränkt. Und diese Liebe soll eigentlich dieses Handfeste werden. Dieses Handfeste in dieser Welt des christlichen Glaubens, obwohl ja der Glaube sich innerlich bewegt in deiner Seele, ist es doch so, dass Gottes Geist dich will auf einen Felsen führen, auf Jesus führen, damit du Stand hast. Wir singen das Lied. Es ist eins der Lieder, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf den ich gehe. Führer, dem ich traue, das alles Herr bist du. Eigentlich ist das, was David sagt. Mein Antlitz verlangt, dich zu sehen. Ich möchte dich sehen. Aber was meint denn David, wenn er sagt, ich möchte dich sehen in Gerechtigkeit? Ich habe Verlangen, satt zu werden an deinem Angesicht. Ich will ein Beispiel aus der Bibel nehmen, das ganz anders aussieht. Der Prophet Hosea. Der Prophet Hosea war ein Prophet im Alten Testament, wo Gott noch so leibhaftig zu ihm gesprochen hat. Und da kam so das Wort des Herrn zum Propheten und Gott sagt, ich will gehen. Ich gehe jetzt zurück in den Himmel, weil sie suchen mein Angesicht nicht. Sie wollen mich gar nicht sehen. Also es meint ja, sie suchen nicht meine Nähe. Sie suchen nicht dort, wo sie im Inneren spüren, wer ich als Gott bin. Aber dann sagt er beruhigend zum Propheten, sagt Hosea, hab keine Angst. Ich sag dir, wie es rauskommt. Sie kommen in Not ohne mich. Sie werden viele Fehler machen. Sie werden Schuld auf sich laden und dann werden sie mich wieder suchen. Und wisst ihr, das ist Gott. Wir würden sagen, und dann lasse ich sie ein bisschen braten. Aber Gott sagt, dann komme ich sofort, weil ich sie liebe. Ich komme in Gerechtigkeit. Ich komme in dem, dass ich mich ihnen offenbare, dass ich ihnen das Herz des Vaters, das voller Barmherzigkeit und Liebe ist, offenbare. Es ist so der Dialog zwischen gläubigen Menschen und Gott. Dieses Gespräch, das im Herzen stattfindet und durch den Heiligen Geist uns berührt. Dieses Suchen, Herr, zeig dich doch mir. Die Jünger, die Ältesten im Volke Israel, die Menschen zur damaligen Zeit, als Jesus kam, die sagten alle, von all den Propheten, ganz am Anfang der Welt- und Glaubensgeschichte, ja, bis ins Neue Testament, zeig uns doch Gott. Ich möchte Gott sehen. Und Gott hat sich erklärt, du kannst so mich nicht sehen, aber trotzdem kannst du mich sehen. Und die Jünger haben ja das dann auch erfahren. Sie haben nicht erklärt nachher, ja, wir haben ihn gesehen, er war ein Mensch wie wir und er war blutig geschlagen und der Allerverachtendste und er war verspottet und angespielt. Nein, sie sagten, wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit möchte Gott dir offenbaren. Suchet mein Angesicht. Sucht meine Nähe. Ja, was soll denn dort geschehen? Was soll es dann bedeuten? Seht ihr, das Geheimnis ist in seiner Nähe, lerne ich Gott kennen. Ich lerne, wie er ist. Als meine Kinder noch klein waren, hatten wir auf dem Bodensee einen Weidling. Also das ist sicher das unpassendste Boot, das man auf dem Bodensee haben kann. Es hat keinen Kiel, es ist eigentlich nur für Flüsse geeignet, weil man auch kein Ruder hat, sondern man stößt mit langen Stangen sich vom Boden weiter. Und ich habe da einen kleinen Außenbordmotor angebaut und dann sind wir oft mit den Kindern auf den See gegangen. Einmal waren wir mitten auf dem See und der Sturm ist aufgekommen und weil der kleine Außenbordmotor natürlich sofort mit diesen Wellen überfordert war, weil er immer wieder den Propeller raushing und meine Kinder immer mehr Angst bekommen haben und am Anfang waren sie noch so sicher auf den Bänken gesessen, aber nachher haben sie sich auf den Boden des Bootes gesetzt. Und ich habe ihre Angst nicht nur gesehen, ich habe sie auch gehört. Und dann, doch mit einiger Zeit, kam ich wieder ans Ufer. Und dann verweigerten sich alle, es steigen nicht aus. Weil sie hatten Angst, sie zwischen dem Steg und dem Boot, weil es immer schaukeln könnte, wir runterfallen und ertrinken. Und die Älteste hat sofort erklärt, ich will nicht sterben, ich bleibe hier, bis der Sturm fertig ist. Und ich habe versucht, sie zu motivieren, kommt doch, ich halte euch ja. Und es hat alles nichts genützt, sie waren härter. Und dann habe ich der Kleinste gesagt, komm jetzt, schau mir in die Augen. Schau mir jetzt in die Augen. Nirgends hin, nur mir in die Augen. Schau nicht aufs Wasser. Schau nicht aufs Land, sonst siehst du, wie das Schiff schaukelt. Schau mir in die Augen. Und sie schaute mir in die Augen, jetzt gib mir deine Hand. Und sie gab mir die Hand und sie sprang heraus. Und es war einfach klar, er wird mich halten. Es wird nichts passieren. Und alle anderen sind dann auch ausgestiegen. Das ist Gott. Er sagt, komm, schau mir doch in die Augen. Ich habe doch dein Leben im Griff. Ich will doch das Beste. Du wirst nicht versinken. du wirst nicht umkommen, du wirst nicht untergehen, sondern ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe einen fertigen Plan. Es ist berührend, wie Gottes Pläne sind. Vor einigen Wochen, 2 Monate, kam mein Nachbar zu mir und hat mir gesagt, weißt du, wer in die leere Wohnung zieht? Natürlich hatte ich keine Ahnung, aber sie haben recherchiert. Da kommt eine Familie herein und das sind moderne Schamanen. So schreiben sie sich im Internet. Und dann dachte ich für einen Augenblick, brauchen wir das? Wir haben alle so einen guten Kontakt, alle wissen, ich bin Pastor, jeder kommt mit seinen Sorgen zu mir, brauchen wir jetzt einen Schamanen hier? Aber dann erinnere ich mich, Gottes Pläne, sie sind vollkommen, fangen wir an zu beten. Für die, die hereinkommen. Dann kamen sie herein, eine junge Familie mit einem kleinen Kind. Und als sie jetzt am 1. eingezogen sind, habe ich sie vor 2 Wochen gefragt, so habt ihr, wir haben uns in der Garage getroffen, weil sie den Parkplatz neben mir hat. Und dann sage ich, so habt ihr euch gut eingelebt. Sagt sie, ja, die Möbel stehen, aber die Kissen sind noch nicht alle aufgefüllt. Und dann frage ich sie, was machen Sie eigentlich? Und dann sagt sie zu mir, eigentlich bin ich eidgenössisch diplomierte Hauspflegerin, aber ich kann im Moment nicht arbeiten. Und ich frage, warum? Und dann sagt sie, schauen Sie, ich habe Krebs. Und ich habe einen schwierigen Krebs und die Ärzte geben nicht, dass das geheilt werden kann, sondern dass man damit leben muss. Und dann frage ich sie, glauben Sie an Gott? Dann schaut sie mich an, sage, schauen Sie, ich bin Pastor. Darum stelle ich Ihnen die Frage. Und sie sagt, das habe ich schon gehört. Und dann weint sie und sie sagt, eigentlich, ja, doch, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Dann sage ich ihr, schauen Sie, ich würde gerne etwas tun für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen jede Woche ein Gespräch führen, um Ihnen zu helfen. Ich bin auch Seelsorger. Und dann weint sie. Und dann sagt sie das, was wir alle denken. Wir mussten hierher kommen. Und ich möchte sagen, es ist das schönste Geschenk, das wir in diesem Haus bekommen haben. Eine Familie, die lernt, Gott kennenzulernen. Ich erzähle dir gleich von der Predigt, die ich schreibe. Und immer wieder hat sie ihre Tränen abgewischt. Und sie freut sich und sie sagt, ich gewinne Halt in meinem Leben. Jesus gibt dir wieder Halt. Jesus gibt dort, wo du viele Fragen hast oder wo du das Gefühl hast, du kommst zu Kurs, du bleibst auf der Strecke. Da streckt er dir die Hand entgegen und sagt, es ist nicht wahr. Es ist alles gut. Es ist alles perfekt. Ich habe fertige Pläne. Es ist schwer manches Mal, es so zu sehen. Es ist schwer, manches Mal gleich Amen zu sagen, wenn etwas in dein Leben hineinkommt, das vieles über den Haufen wirft. Aber du darfst Gott beim Wort nehmen. Und das ist ja genau das, was Gott dich auffordert. Er sagt, komm, schau mich doch an. Dann lernst du doch, wie ich es meine. Und wenn ich vom Anschauen rede, dann meine ich diese intime, diese ganz persönliche, diese herzberührende Beziehung zu Jesus. All das, was wir so Religion ist, was wir so an Rituale haben, wenn sie nicht dieses Tiefe in unserem Herzen haben, vom Heiligen Geist berührt ist, wenn uns nichts offenbar wird, wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir uns Zeit nehmen. Zeit nehmen, wieder einmal zuzuhören und vielleicht mal nichts zu sagen. Eine Frau kam in die Seelsorge und sie hat gleich losgelassen. Sie hat gesagt, an und für sich gehe ich nicht in die Kirche, ich gehe in keine Kirche. Aber Leute haben mir empfohlen, dass ich, also ich glaube an Gott. Und Leute haben mir empfohlen, dass ich zu ihnen zu einem Gespräch kommen soll. Und dann hat sie angefangen und sie hat mir erzählt und erzählt und erzählt und hat mir, also wenn ich es von dieser Seite gesehen hätte, hätte ich gedacht, hoffnungslos. Also so viel Mist kann man gar nicht haben. Und dann sagt sie, wissen Sie, und wenn Sie denken, dass ich nicht bete, ich bete. Ja, was ich bete manches Mal am Abend 20 Minuten. Und ich sage alles Gott, und Gott sagt doch, dass er meine Gebete erhört, aber er hört gar nicht. Ich habe gesagt, haben Sie mal zugehört? Also haben Sie mal zugehört? Und sie schaut mich an. Was meinen Sie? Haben Sie mal zugehört bei Gott? Und ich sage, schauen Sie, darf ich Ihnen jetzt einen Rat geben? Jetzt gehen Sie nach Hause. Dann setzen Sie sich auf einem Stuhl, einen ganz ruhigen Ort, wo Sie ganz alleine sind. Und dann sagen Sie nur ein paar Worte. Gott, ich bin jetzt da. Nichts. Hören Sie zu. Am Abend ruft sie mich an und sie sagt, ich bin frei. Diese Last, die ich hatte, sie ist weg. Und ich glaube wirklich, dass Gott mich liebt. Zuhören in dieser Gegenwart Gottes, das ist doch diese Aufforderung, komm vor mein Angesicht. Vor sein Angesicht kommen, um zu erfahren, was Gott mit dir vorhat, welche seine Pläne sind. Um zu erfahren dort bei Gott, was deine wirkliche, wahre Identität ist. Und ich will es nur stichwortartig erwähnen, deine Identität. Du bist ein Kind Gottes. Ausgewählt von Gott in diese Gotteskindschaft. Du wurdest ausgewählt, ein Erbe des Reiches zu sein. Gott sagt, ich habe dich ausgewählt. Und was war dann dein Verdienst? Versuch nicht, ein Argument zu finden. Es gibt keins. Die Bibel lässt keinen Zweifel offen. Der Geist Gottes hat es bewirkt in dir. Gott zieht dich zum Sohn. Er möchte alle Menschen zum Sohn ziehen. Der Heilige Geist hat in dir dieses Wollen geweckt. Und das Vollbringen. Gnade, pure Gnade. Also du bist jemand, der überhäuft ist mit der Liebe und der Gnade Gottes. Aber nun hast du eine Aufgabe von Gott bekommen. Eine neue Identität. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und nun frage ich dich etwas. Und mich beschäftigt die Frage. Mich beschäftigt die Frage für uns alle Christen. Was ist unsere Botschaft? Was ist unsere Botschaft? Ist es diese Liebesbotschaft, die ich erfahren habe im Angesicht Gottes? Oder sind es viele Regeln? Ist es ein Stolz, den wir präsentieren, dass wir gläubige Menschen sind, die sich nach vielen religiösen Regeln halten? Ist es das, dass wir eigentlich davon leben, dass wir nicht das tun, was die Welt tut? Das ist Trug. Das ist Trug. Es geht um eine Beziehung. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um eine Veränderung deines Lebens durch die Beziehung mit Gott. Ich will einen Satz sagen, durch das Anschauen von Jesu wirst du verwandelt und du wirst ein Reflektor. Und jetzt kommt es darauf an, was in dir ist. Denn das, was in dir ist, wirst du preisgeben. Was gibst du preis? Deine Erfahrungen mit Gott? Die Gnade, die du erfährst? Ich habe in den letzten Monaten einen Freund, der eine große Firma hat und viele Probleme im Personal. Und er sagt, du bist doch Pastor. Und du hast auch eine große Firma geführt. Könntest du dich nicht mal meinem Personal annehmen? Weil die streiten, der eine ist eifersüchtig auf den und es ist permanent Knatsch. Und sprich doch mit der Personalchefin. Ich habe ihr das schon gesagt. Und dann rede ich mit ihr und sie ist sehr dankbar, wenn ich das machen würde. Und dann hatte ich eine erste Sitzung mit 110 Leuten, um zu erklären, warum ich jetzt hier bin. Auf dem Weg bete ich und sage, Gott, inspiriere mich, dass etwas von der Herrlichkeit von dir rüberkommt. Und ich überlege immer, wie fange ich an? Wie fange ich an? Am Abend vorher ist mein Kühler ausgestiegen. Und ich habe alles versucht, um ihn wieder in Gang zu bringen. Habe das Detailheft gelesen, habe einen Kältespezialisten angerufen. Es war endgültig klar, dieser kleine Sensor ist defekt. Also nur so ein kleines Stück. Ich habe es fotografiert, um einen neuen zu bekommen. Und dann erinnert mich Gott und sagt, weißt du, das ist ja das, was du ja gehört hast über das Personal, dass alle, die nicht in einem gewissen Kader drin sind oder eine Führungsaufgabe, dass sie von allen verachtet werden und dass das auch ein Teil des Konfliktes ist. Und weil ja alle wussten, er hat mich auch so vorgestellt, er ist mein Freund, er hat eine Firma geführt und er ist Pastor. Und sage, gut, dann kann ich auch so anfangen. Eigentlich würde ich nicht ein Gespräch mit dem Personal so anfangen, weil ich würde eine Predigt so anfangen. Und ich erzähle ihnen vom Kühler und von diesem kleinen Teil. Und ich sage, schaut, wenn derjenige das Unbedeutende keine Bedeutung gewinnt, funktioniert nichts. Und nun sind wir einen langen Weg gegangen mit Einzelgesprächen, mit Neuorganisation. Und es ist wunderbar gelungen. Und dann kam eine Mitarbeiterin zu mir und sie sagte, weißt du was, was wir alle spüren? Du liebst uns. Und dann kam ich zur Personalchefin und sie sagte, es ist völlig anders geworden, anderes Klima. Und der Chef der Firma hat sie mir gesagt, und er strahlte mit dem ganzen Gesicht, unwahrscheinlich. Und ich sagte zu ihm, weißt du, ich sage dir etwas. Und du kennst mich ja gut genug. Ich habe mit Gott darüber gesprochen, was wir hier machen. Und das ist sein Verdienst. Und die Personalchefin kommt aus einer atheistischen Familie. Und als ich ein Gespräch mit ihr hatte, sagt sie, Roland, ich möchte das haben, was du hast. Und ich denke, was? Und sie sagt, ich möchte glauben. Ich habe keine Familie, ich habe Gott nie kennengelernt. Aber in diesen Gesprächen, die wir miteinander haben, habe ich so viel erfahren von Gott. Ich möchte das auch haben. Was hast du? Du hast das größte Gut, das du verschenken kannst. Du bist geliebt von Gott. Und diese Liebe will Gott, dass sie durch dich weiterfließt. So gerade und so ehrlich und so identisch, wie du eben Gott erfährst. In deinen Tiefen, in deinen Höhen, in deinem Singen, in deinem Weinen. Gott möchte, dass du so glaubwürdig bist als Christ. Mach nicht die Phrasen von ja, das sind auch Christen, aber die halten die 10 Gebote nicht. Mich berührt immer so ein Satz. Er enttäuscht mich zutiefst. weil ich merke, dann haben wir etwas wirklich, wirklich nicht verstanden. Denn ganz am Anfang dieser Offenbarung Gottes, und Jesus fasst sie auch dann ganz eng zusammen, er sagt, du sollst Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Vermögen. Und sind wir doch alle ehrlich, wir sind schuldig. Wir sind schuldig. Überlege dir, ob du einen einzigen Tag in der letzten Woche sagen kannst, Herr, solange ich wach war, habe ich dich von ganzem Herzen geliebt. Mit allem, was ich bin, von ganzem Vermögen, tief in meiner Seele. Und ich spüre den Bruch. Und dann spüre ich die entgegengestreckten Arme meines Erlösers, der einfach sagt, vergiss es, ich liebe dich. Und mit seiner göttlichen Sehnsucht durch den Heiligen Geist mich wieder berührt, sein Antlitz zu suchen. Das, was ich erlebe mit ihm, muss das sein, was du predigst, was du weitergibst, was andere erleben, was sie erfahren können. Ich hatte mein Büchergestell ausgeräumt und ich habe ganz viele Bücher gekauft im Verlauf meines Lebens mit Diäten. Abnehmen in 14 Tagen, dann abnehmen durch diese Diät, diese Essmethode. Einige Bücher habe ich gekauft, nicht ausgepackt, sie waren noch in der Folie drin. Das zeigt natürlich auch, dass sie keinen Wert haben konnten. Und so habe ich die ganze Kiste genommen und bin ins Brockenhaus gegangen und gesagt, ich habe Ihnen hier Bücher. Und die Frau, sie schaut gar nicht hin, sie wehrt sich mit einem, keine Romane, wir nehmen keine Romane. Nein, sind Fachbücher. Und dann macht sie den Deckel auf und dann ihr Mitarbeiter und sie schauen auf die Bücher und die Titel und sie schauen mich an. Und ich sehe sie schmunzeln. Und ich sage, schauen Sie, wenn Sie verkaufen wollen, dürfen Sie nie sagen, wer Ihnen die Bücher gebracht hat. Sonst können Sie sie nicht verkaufen. Deine Botschaft, die du für deine Nachbarn und für deine Freunde hast, die muss dein Leben ausmachen. Die muss das sein. Sie muss authentisch sein. Es nützt nichts, eine Bibel zu geben, wenn dieses Buch nicht dir so viel offenbart, dass du Hunger hast nach dem, dass du diese Augenblicke aufsuchst und einmal so ganz alleine zu Gott kommst und sagst, Herr, ich suche jetzt dein Angesicht, offenbare dich mir durch dein Wort. Ich kann euch nur versprechen, aus Erfahrung, ihr werdet die Bibel immer mehr und mehr anders lesen. Sie wird mehr sein als das fromme Buch, selbst mehr als die Heilige Schrift. Sie wird für dich Gegenwart von Gott sein, Offenbarung durch den Heiligen Geist, Führung in dunklen Stunden. Augenblicke, die du nie mehr vermissen willst. Auf Jesus sehen, sein Angesicht suchen, ist dorthin kommen, wo eigentlich der Glaube beginnt. Das ist nach Hause kommen zum Vater. Es bedeutet, frei zu werden von all den Selbstvorwürfen, all der Schuld, all dem Unvermögen, das ich habe. Auf Jesus sehen heißt, eine ganz neue Beziehung einzugehen mit Gott. Auf Jesus sehen heißt, die Augen schließen und sehend werden. Ich möchte jetzt mit euch beten. Ich möchte ein spezielles Gebet mit euch beten. Und ich möchte, dass ihr in euren Herzen mitbetet, dass ihr Amen sagen könnt dort, wo ihr spürt, dass ihr das genauso empfindet und dass ihr genauso vor Gott kommen wollt. Jesus, ich brauche dich. Du bist mein Herr, mein Gott und mein König. Dir gehört all meine Anbetung. Hilf mir, durch deine Gnade dein Angesicht zu suchen, dich so gut zu kennen und so tief und innig zu lieben, dass die Dinge dieser Welt verschwinden und unwichtig werden. Ich möchte dich anbeten, dich allein. Ich möchte nicht von der Religion geformt werden, sondern vom Schauen auf dich. Ich bin in dir. Ich möchte eins sein mit dir. Verbinde doch mein Herz mit deinem und erfülle mich mit deiner Wahrheit. Denn Jesus, du bist die Wahrheit. Ich will nur dich und dein Wort kennen. Ich möchte das Verlangen haben, immer mehr und mehr und mehr in dein Wort einzutauchen, ihm zu folgen, dass es mich befähigt, dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Ich brauche deine Kraft, deine Gnade und deine Liebe, sodass ich, egal was mir das Leben vor die Füße wirft, auf jede Situation, jede Person und jede Versuchung so reagieren kann, wie du es tun würdest. Alles zur Herrlichkeit des Vaters und zur Ehre deines Namens. Ich möchte, dass der Fluss des lebendigen Wassers durch mich fließt. Ich möchte den anderen durch dich so nahe sein, dass sie spüren, dass dein Geist gegenwärtig ist, auf dass wir alle zusammen unsere ganze Freude in dir finden. Hilf mir, dich von ganzem Herzen zu lieben, mit meiner ganzen Seele, ja mit allem, was ich bin und habe, dass ich nach der Gerechtigkeit hungere und dürste. Herr, ich suche dein Angesicht. Amen.
Wir sind alle hier, weil wir Gott suchen und möchten mich bei Roland bedanken, dass du uns bei dieser Suche begleitet hast in den letzten Minuten und uns ein Panorama von Gottes Angesicht und Nähe gezeigt hast, was uns alle, glaube ich, bewegt und angesprochen hat. Und wir danken dir, dass du dich von Gott verwenden lässt und ansprechen lässt uns und das mit uns geteilt hast.